Deutschlandfunk, das war der Tag.
Die Ampelkoalition legt ein von ihr sogenanntes Sicherheitspaket vor. Die Organisation Pro Asyl kritisiert, die Standards für Schutzsuchende senken zum Teil auf Bett, Brot und Seife herab. Die neue Rechte versucht systematisch, die NS-Vergangenheit Deutschlands positiver zu bewerten und große Umbrüche bei ThyssenKrupp. All das hören Sie in dieser Sendung bis Mitternacht. Am Mikrofon ist Thilko Gries. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Es ist wahrscheinlich keine gewagte Interpretation, dass der Anschlag von Solingen, die drei Toten dort, weit mehr Verletzte, die Anschläge auch zuvor, zum Beispiel in Mannheim und andernorts, dass all das den politischen Druck auf die Ampelkoalition in Berlin stark erhöht hat in den vergangenen Tagen. Und dann sind da ja noch am Sonntag in Sachsen und Thüringen die Landtagswahlen, bei denen es SPD, FDP und Grüne als komplettes Trio vermutlich gar nicht und einzeln wohl nur knapp in die Landtage schaffen werden. In der Bundesregierung wollen nun zügig die drei Regierenden einige seit langem andauernde Streits beilegen und Kompromisse eingehen. Und das Ergebnis sollen sein andere Gesetze. Die Einzelheiten jetzt von Birte Sönnigsen.
Seit dem Wochenende haben Innenministerin, Justizminister und der Vizekanzler immer wieder zusammengesessen.
Der Anschlag von Solingen hat uns zutiefst erschüttert,
sagt Innenministerin Nancy Faeser. Die Bundesregierung will auf den Terroranschlag reagieren, indem sie das Waffenrecht verschärft. Springmesser sollen generell verboten werden. In Bus und Bahn sollen gar keine Messer mehr erlaubt sein.
Messer haben auf Volksfesten, Sportveranstaltungen oder ähnlichen öffentlichen Veranstaltungen nichts zu suchen. Deshalb wird es hier ein Messerverbot geben.
Geplant ist auch, dass die Länder Messer an öffentlichen Plätzen komplett verbieten können. Dort, wo es besonders häufig zu Straftaten kommt. Die Bundespolizei soll außerdem mehr Befugnisse bekommen. Etwa häufiger ohne Anlass kontrollieren dürfen. Auch das Asyl- und Aufenthaltsrecht will die Bundesregierung verschärfen, sagt Justizminister Marco Buschmann.
Wer in Deutschland Menschen mit einem Messer angreift oder bedroht, muss rasch abgeschoben werden. Und deshalb werden wir eben entsprechende Regeln schaffen. Und das wird auch für Jugendliche gelten.
Bisher sind Geflüchtete in ihre Heimatländer zurückgereist, um dort Familie oder Freunde zu treffen. In Zukunft wird das in vielen Fällen Konsequenzen haben, sagt die Innenministerin.
Wer ohne zwingenden Grund, wie zum Beispiel die Beerdigung naher Angehörige, in sein Heimatland zurückreist, dem soll der Status als Flüchtling aberkannt werden.
Die Ampelregierung hat sich auch darauf geeinigt, die Leistungen für bestimmte Asylbewerber zu kürzen. Die sollen in Zukunft weder Bargeld noch eine Bezahlkarte bekommen. Stattdessen nur die nötigsten Sachleistungen.
Also in Deutschland wird niemand verhungern und auch nicht auf der Straße schlafen.
Dabei geht es um Geflüchtete, die in Deutschland sind, aber nach europäischem Recht ihr Asylverfahren in einem anderen EU-Land durchlaufen müssten. So wie es beim mutmaßlichen Attentäter von Solingen war. Er ist über Bulgarien in die EU eingereist, wurde dort registriert und hätte dorthin zurückgebracht werden müssen. Obwohl Bulgarien damit einverstanden war, ist das aber nicht passiert. Justizminister Buschmann will, dass solche Fälle in Zukunft verhindert werden.
Deshalb waren wir uns einig, dass der gesamte Prozess der Migrationspolitik, insbesondere auch der Abschiebung von ausreisepflichtigen Ausländern, durchleuchtet werden muss.
Die beteiligten Ampelministerien haben ihr Paket in demonstrativer Einigkeit vorgetragen. Jetzt soll daraus schnell ein Gesetz werden. Vorher will aber auch die Union mitreden. Das hatte der Kanzler zugesagt, nachdem sich Scholz und CDU-Chef Merz am Dienstag im Kanzleramt getroffen hatten. CDU-Politiker Thorsten Frey hat sich das Ampelpaket schon mal angeschaut.
Ja, in diesem Paket, da stehen viele richtige und vernünftige Dinge drin. Allerdings natürlich auch viel zu wenig, um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden.
Die Union hatte deutlich radikalere Maßnahmen gefordert. Zum Beispiel gar keine Syrer und Afghanen mehr aufzunehmen. Frey unterstreicht deshalb diese Forderung nochmal.
Es geht also schlicht um die Frage, schafft man es, zu weniger Migration zu kommen und schafft man es, bei denen, die unberechtigt bei uns sind, die auch tatsächlich wieder außer Landes zu bringen.
Die Bundesregierung hat aber Zweifel, ob einige Unionsvorschläge überhaupt rechtlich umsetzbar sind. Auch die Innenministerin sieht das kritisch.
Man muss, finde ich, dieser Tage schon aufpassen, dass man den Leuten nicht etwas vormacht, was nicht geht rechtlich und etwas suggeriert, was dann am Ende nicht kommt, weil das zu weiteren Enttäuschungen führt.
In der kommenden Woche soll es ein Treffen zwischen Ampelregierung, Union und Ländervertretern geben.
Die Bundesregierung einigt sich auf Asyl- und Migrationspaketverschärfungen. Das war Birte Sönnigsen, die berichtet hat. Über Asylverfahren entscheidet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Über die Unterbringung entscheiden Kommunen und Kreise. Abschiebungen hingegen sind von den Ländern zu organisieren. Und deshalb gehen wir jetzt nach Düsseldorf, in die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Der Innen- und Integrationsausschuss des Landtages von Nordrhein-Westfalen hat in einer Sondersitzung Informationen darüber gesammelt, weshalb die Abschiebung des Tatverdächtigen von Solingen, einer Großstadt in NRW, nicht funktioniert hat. Felicitas Böselager fasst zusammen.
Es ist rappelvoll im kreisrunden Sitzungsraum im NRW-Landtag, in dem sich heute der Innen- und der Integrationsausschuss zu einer Sondersitzung treffen. Die Opposition hat diese Sitzung einberufen, weil sie Fragen zu dem Anschlag von Solingen hat. Vor allem wollen sie wissen, weshalb Issa Al-H, der mutmaßliche Täter, im vergangenen Jahr nicht nach Bulgarien abgeschoben wurde. Also in das Land, das nach den Dublin-Regeln für das Asylverfahren des Syrers zuständig war. Und sie will wissen, wer dafür die Verantwortung trägt. Dazu sollen NRW-Integrationsministerin Josephine Paul und NRW-Innenminister Herbert Reul Stellung nehmen. Reul dankt zunächst den Einsatzkräften und erklärt, wie es zur Festnahme des mutmaßlichen Täters kam. Ein Detail, das bislang noch nicht bekannt war.
Ja, nach den Auskünften, die wir jetzt sauber klargestellt haben und erarbeitet haben, ist ein Streifenwagen gefahren über eine Straße, einen Platz vorbei, eine Stelle vorbei, hat da einen jungen Mann gesehen. Dann haben die angehalten, haben gesagt, es sieht verdächtig aus, sind auf den zugegangen und haben beim Zugehen gemerkt, das sieht ganz so aus, dass das der Täter ist, und haben ihn dann mit klaren Ansagen dazu gezwungen, sich hinzulegen und sich aufzugeben, und dann hat er aufgegeben.
Außerdem wiederholt er, dass der mutmaßliche Täter bis zu seiner Festnahme nicht als sicherheitsrelevant aufgefallen sei. Dass laut Medienberichten in Issa Al-Has Zimmer zeitweise eine IS-Flagge gehangen haben soll, will er nicht kommentieren.
Wir sind in einem Stadium, wo die Polizei mit Hochdruck ermittelt. 150 Polizisten sind unterwegs, weil wir die Fakten zusammentragen müssen, um erstens noch mehr Material zu bekommen, um zu beweisen, dass er der Schuldige ist, und zweitens, um auch abzuschätzen, ob es noch darüber hinaus Verbindungen und Gefahrenpotenzial gibt. Wenn man zu dem Zeitpunkt die Fragen, die ich auch gerne beantwortet hätte, beantworten würde, würde man möglicherweise die Aufklärung gefährden. Und deswegen kann ich dazu nichts sagen. Es kann richtig sein, es kann falsch sein, maybe.
Die Opposition kritisiert, Reul bliebe in seinen Ausführungen zu vage. Der Integrationsministerin Josephine Paul wirft Lisa Kapteinath von der SPD vor,
dass sie von ganz vielen Verfahren offensichtlich wenig Ahnung hat, sie nicht bereit ist, uns von sich aus Auskunft zu geben. Sie hat erst auf die vierte Nachfrage eingestanden, dass sie bis heute nicht in Solingen war. Und hat auch wiederholt vorher suggeriert, dass es bestimmte Möglichkeiten gar nicht gegeben hätte im Hinblick auf die Abschiebung, und musste dann auf Nachfragen einräumen, dass man sich vielleicht aus für den ersten Blick nicht ganz nachvollziehbaren Gründen dagegen entschieden hat, alle Maßnahmen zu ergreifen, die eine solche Abschiebung ermöglicht hätten.
Kapteinath meint damit unter anderem die sogenannte Nachtzeitverfügung. Mit dieser Auflage hätte Issa Al-H dazu verpflichtet werden können, nachts in seinem Zimmer zu bleiben. Denn als die Ausländerbehörde ihn dort im Juni vergangenen Jahres abholen wollte, um ihn abzuschieben, war er nicht da. Dazu entgegnet Integrationsministerin Paul, dass sich mit der damit verbundenen möglichen Nennung eines Zugriffsdatums das Risiko eines Untertauchens erhöhe. Sie spricht von ungünstigen Zufällen und sieht das Problem vor allem beim Dublin-III-Verfahren.
Ich bin der Überzeugung, dass wir jetzt diesen Moment, auch diese Zäsur ja eigentlich auch einer gemeinsamen Debatte in der Gesellschaft dafür nutzen müssen, um auf Strukturen zu schauen, um gemeinsam zwischen den Ländern und dem Bund einerseits die Frage von der Stärkung auch von Sicherheitsbehörden etc. zu stellen, aber auch die Frage zu stellen danach, wie können Verfahren im Migrationssystem besser gestaltet werden, wo müssen auch hier möglicherweise Behörden weiter gestärkt werden.
Die Fragen rund um den Anschlag von Solingen werden das Parlament weiter beschäftigen. Die Regierungsfraktionen aus CDU und Grünen haben heute angekündigt, den Fall in einem Untersuchungsausschuss aufarbeiten zu wollen.
Felicitas Böselager, unsere Landeskorrespondentin von Nordrhein-Westfalen, berichtete aus Düsseldorf. Jetzt schauen wir uns die Pläne der Ampelkoalition noch einmal genauer an und tun das im Interview mit Karl Kopp, dem Geschäftsführer von Pro Asyl, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für die Interessen von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern einsetzt. Das jetzt folgende Interview haben wir vor etwa 2,5 Stunden aufgezeichnet. Herr Kopp, guten Abend.
Guten Abend.
Die Ampel hat sich geeinigt, unter anderem auf den Schritt, keine Sozialleistungen mehr zu zahlen für Schutzsuchende, die nach den Dublin-Regeln in einem anderen europäischen Drittstaat ihr Asylverfahren hätten durchlaufen sollen. Wie bewerten Sie das?
Ja, es scheint so zu sein, dass die Ampel beschlossen hat, dass die Leute nur noch ein Bett, Brot und Seife bekommen. Also bei Herrn Lindner war es noch die Totalverweigerung, die Obdachlosigkeit, aber die Ampel hat diesen Grundsatz beschlossen. Wir kritisieren das, wir halten es auch nicht im Einklang mit der Verfassung, mit dem Menschenwürdegebot. Man muss einfach sehen, es sind mehrere 10.000, ja, es sind so viele, die pro Jahr potenziell in ein anderes europäisches Land überstellt werden sollen. Das sind also auch Frauen, Kinder, Familien drunter und die jetzt einen längeren Zeitraum auf dem Überlebensstandard zu halten, halten wir nicht im Einklang mit der Verfassung. Das muss geprüft werden, aber das ist jetzt im Angebot. Wir kennen noch nicht den Gesetzestext und wir kritisieren das. Wir halten es dann nicht für klug, Menschen über einen längeren Zeitraum wirklich so knapp am Überleben zu halten.
Überleben aber ist ja das Wichtigste.
Ja, ganz klar. Also es werden Menschen nicht nach Griechenland abgeschoben, weil es dort kein Bett, kein Brot, keine Seife gibt. Jetzt sagt Deutschland, okay, du kriegst Bett, Brot, Seife. Aber wir müssen immer noch sehen, dass es einfach auch menschenrechtliche Hürden gibt bei der Rücküberstellung. Auch nach Bulgarien. Italien nimmt überhaupt keine Schutzsuchenden momentan auf. In Ungarn sind die Menschenrechtsverhältnisse katastrophal. In Kroatien sieht es auch nicht gut aus mit den Menschenrechtsstandards. Also wir haben weiterhin die Menschenrechtsprobleme, wo auch Gerichte, deutsche Gerichte, Überstellung stoppen.
Nun geht es ja darum, die Anreize zu verringern, dass weniger Menschen nach Deutschland kommen. Das ist ja explizites Ziel der Ampelkoalition. Und da geht es doch dann natürlich darum, Geldzahlungen zum Beispiel auch zu verringern. Die könnten ja ein Anreiz sein.
Ja, also die Leute, die nach Deutschland kommen, kommen nach Deutschland nicht, weil es hier so gut ist, sondern weil es woanders katastrophal ist. Auch innerhalb der Europäischen Union, die weiterfluchten, haben oft einen ganz konkreten Grund und kommen nicht einfach nur nach Deutschland, weil das Wetter so schön ist oder wie andere denken, weil die Sozialleistungen im Asylverfahren so hoch sind. Das halten wir für eine Mehr. Aber trotzdem, man muss einfach überlegen, es macht keinen Sinn.
Aber ist das nicht, entschuldigen Sie, dass ich da einhake, ist das nicht eine unplausible These, die Sie da aufstellen? Also wenn man sich in die Position eines Asylbewerbers, einer Asylbewerberin hineinversetzt, dann suche ich mir das unter 27 EU-Staaten, das EU-Land aus, das mir die besten Bedingungen bietet. Und Deutschland, so zeigen es ja die Vergleiche, bietet die besten Bedingungen. Also gehe ich dahin.
Also es hat aber verschiedene Aspekte. Es gab phasenweise auch die Vorstellung, es gibt Community-Bindung. Selbstverständlich hat Deutschland eine sehr große syrische Community, eine afghanische Community. Das erleichtert auch das Ankommen im neuen Land, Jobsuche. Es gibt mehr Möglichkeiten eigentlich auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland als in Griechenland oder Italien. Also solche Aspekte der Integration des Ankommens kommen noch dazu. Die Vorstellung, dass also diese Reduktion, diese Abschreckung, die Zahlen zurücktrennen, halten wir für falsch. Aber man muss sich eh fragen, also wir reden über einen furchtbaren Terroranschlag in Solingen. Und da gibt es heute ein Paket der Ampel, die Ampel lebt, wo sie Polizeimaßnahmen verstärkt haben, Prävention auch gegenüber dschihadistischen Terrorismus, das finden wir richtig. Und dann kommt halt noch das Asylpaket, wo eigentlich andere Menschen praktisch in die Haftung genommen werden. Es ist also ein Anti-Flüchtlingskurs, der da beschritten wird. Und by the way, das ist ja nur der Anfang. Morgen kommt die Union, sagt, das ist nicht genug, dann kommen noch ein paar andere Vorschläge dazu. Wir halten das nicht für balanciert und auch nicht klug, da in so einen Überbietungswettbewerb einzutreten, in eine Situation, wo die Rechten immer stärker werden, aber auch die dschihadistische Gefahr objektiv groß ist.
Ich möchte gerne über einen zweiten Punkt mit Ihnen sprechen. Das ist der Punkt, dass Schutzsuchende, die Urlaub machen in ihrem Heimatland und dann zurückkommen nach Deutschland, den Schutzstatus verlieren sollen. Wie bewerten Sie das?
Ja, die Bild-Zeitung hat geschrieben, der Urlaub wird gestrichen. Ne? Also kein Urlaub mehr in Afghanistan. Es ist so. Einmal ist die Geschichte, die am 14. 15. hochgekommen ist, August, als der Jahrestag des Falls von Kabul, der traurige Jahrestag, begangen wurde. Da ist nicht viel Gehalt dahinter. Die ist sehr plakativ, aber da ist nicht viel Gehalt. Es ist vom Völkerrecht zu oder auch Unionsrecht, was in Deutschland gültig ist, wenn sie sich als anerkannter Flüchtling wieder in den Schutzbereich ihres Verfolgerlandes stellen, dann droht ihnen der Widerruf der Flüchtlingsanerkennung. Das ist Gesetz. Wenn Sie wegen einer Beerdigung oder einer kranken Mutter dahin reisen, also es sittliche Gründe gibt, dann wird Ihr Status nicht widerrufen. Aber der ganze Urlaubdiskurs ist einfach nur populistisch aufgeladen, wurde auch nicht irgendwie untermauert.
Wird es denn durchgesetzt?
Ja, es gibt Widerrufsverfahren. Also wenn Sie längere Zeit in Ihrem Herkunftsland sind oder es Hinweise gibt, es ist ein Einzelprüfungsverfahren.
Aber wie kann ich das denn als Amt, als Behörde in Deutschland nachprüfen, was ein Asylbewerber sozusagen im Herkunftsland in Afghanistan getan hat? Ob es jetzt Urlaub war oder ob eine Beerdigung dabei war?
Genauso wie bei einer Anhörung ist es ein Einzelprüfungsverfahren und da wird eben, die Leute werden angehört und es werden Beweismittel gesichtet und so weiter. Und so geschehen eben auch Widerrufsverfahren, die aber in der Regel nicht negativ ausgehen. Aber wenn jemand das machen würde, längere Zeit sich dort aufhält und es Hinweise gibt, dass er sich in den Schutzbereich des früheren Verfolgerlandes gestellt hat, dann kann es eben zum erfolgreichen Widerruf kommen. Das ist bestehende Rechtslage, nichts Neues.
Mhm. Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan sollen irgendwie, ist noch nicht ganz klar wie, wieder möglich werden. Ich vermute, das lehnen Sie ab.
Das ist jetzt ein Dauerdiskurs. Wir wollen keinen Deal mit Assad. Das ist ein Kriegsverbrecher, ganz klar.
Aber man kann sich die Diktatoren nicht aussuchen, die anders regieren.
Na gut,
regieren.
Aber in einem Rechtsstaat hat man halt das Problem. Man hat 20 Jahre in Afghanistan für die Freiheit der Frauen und so weiter gekämpft. Früher auch die Freiheit am Hindukusch verteidigt. Und jetzt macht man mit dem dschihadistischen Regime einen Deal. Wie soll das gehen? Also es geht hier nicht um Gefährder. Niemand hat Sympathien für Terroristen, Gefährder und Schwerstverbrecher. Darum geht es nicht. Aber ein Deal zu machen mit Diktatoren funktioniert nicht im Rechtsstaat. Also sie können nicht Leute abschieben, es wären dann normale Menschen, by the way, und sie der Folter oder dem Tod aussetzen. So funktioniert Rechtsstaat. Das mag vielen Menschen nicht gefallen. Gerade nach Solingen denkt man, wir will was ganz Schnelles, was ganz Hartes. Aber so ist Rechtsstaat und so funktioniert Demokratie und es wird rechtsstaatlich geprüft und es wird nicht funktionieren.
Rechtsstaat beruht auf rechtlichen Regelungen und Grundlagen und diese scheinen sich zu wandeln, weil bei Wahlen, nehmen Sie die vergangenen Europawahlen oder die bevorstehenden, ohne das vorwegnehmen zu können, aber es gibt Umfragen, die bevorstehenden Landtagswahlen in 3 ostdeutschen Ländern, weil eine signifikante Zahl von Wählerinnen und Wählern auch das bestehende Asylsystem offenbar abwählt.
Ja, also das ist eine dramatische Situation. Also wir haben praktisch einen Zwei-Fronten-Krieg. Wir haben einmal wirklich eine dschihadistische Gefahr, die müssen wir ernst nehmen und rechtsstaatlich bekämpfen. Und zum anderen haben wir den Vormarsch der Völkischen, der Autoritären, der Rechtsextremen. Und jetzt ist es halt wichtig in der Demokratie, dass sich die demokratischen Parteien zusammentun und auch einen gepflegten demokratischen Diskurs wählen. Mhm. Da mangelt es momentan, es macht doch keinen Sinn, Vorschläge zu machen, die völlig an der Realität vorbeigehen. Mhm. Und die alles, was uns ausmacht, also die Konvention, die Genfer Flüchtlingskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention, das Unionsrecht, die Charta der Grundrechte, unsere Verfassung irgendwie zur Disposition stellen. Das ist ein fataler Kurs.
Karl Kopp haben wir gehört, Geschäftsführer von Pro Asyl. Herr Kopp, danke für das Gespräch im Deutschlandfunk.
Ich danke Ihnen. Alles Gute.
Und so viel zu diesem Thema. 23.29 Uhr ist es inzwischen. Geschichte ist nichts Feststehendes. Geschichte und Erinnerungskultur werden gemacht in der Gegenwart von denen, die darüber entscheiden, woran sich eine Gesellschaft erinnert und wie sie es tut. Zur Erinnerungskultur der Bundesrepublik gehört die kritische Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit Deutschlands. Und dazu gehört auch die Pflege von Erinnerungsorten. Die neue Rechte, die will diese Erinnerungskultur verändern und die NS-Zeit positiver bewerten. Diese Strategien hat der Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur in einer ausführlichen Recherche beleuchtet. Kerninhalte fasst jetzt Nils Schnieder-Jann zusammen.
Und das deutsche Volk wird nicht frei sein, In einem Video trägt der Rechtsextremist Nikolai Nehrling ein T-Shirt mit der Aufschrift Schuldkult brechen.
Er ist sich mit einem großen Hammer ausgestattet.
In seiner Hand hält er eine Fliese mit dem Satz We remember.
Zu den Gedenkstätten begibt, zu den Dokumentationszentren, zu den Erinnerungsorten und ein für alle Mal mit dieser volksvernichtenden Ideologie abschließt.
Dann greift er nach einem Hammer und zerschlägt die Fliese. Solche Aufrufe scheinen Früchte zu tragen, wie eine Recherche von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur zeigt. So ist es an deutschen Gedenkstätten seit 2019 zu mehr als 1000 Fällen politisch motivierter Kriminalität mit rechtem Hintergrund gekommen. Diese Angriffe kommen nicht aus dem Nichts. Die sogenannte Neue Rechte arbeitet seit Jahren daran, die Erinnerungskultur in Deutschland zu ändern. So etwa der Verleger Götz Kubitschek, eine zentrale Figur der Neuen Rechten.
Die Vergiftung der Vergangenheit durch moralisierende Geschichtserzählung gehört zu den Grundbausteinen unserer Republik.
In der von ihm gegründeten Zeitschrift Sezession schreibt Kubitschek in scharfen Tönen über die Angriffe auf die Erinnerungskultur.
In Deutschland tobt ein geistiger Bürgerkrieg. Und die Heftigkeit der Abwehr gegen Neudeutungsvorstöße von rechts erlaubt die Bezeichnung Krieg.
Wie zentral die Erinnerungskultur für die neue Rechte in diesem Krieg ist, zeigt eine Analyse, die der Deutschlandfunk von Kubitscheks Podcast erstellt hat. Demnach kommt das Thema Erinnerungskultur in fast jeder dritten Folge vor. Die von Kubitschek gegründeten Vereine und Unternehmen gelten als Denkfabriken, deren Impulse über Influencer und Politiker in die Breite getragen werden. Gibt es einen Zusammenhang zwischen revisionistischen Äußerungen über die NS-Zeit und rechtsextremen Vorfällen an Gedenkstätten? Ja, den gibt es, sagt Philipp Neumann-Thein. Er ist stellvertretender Direktor der Gedenkstätte Buchenwald.
Es sind offene Angriffe auf die Erinnerungskultur. Und es wird ganz klar gesagt, wenn wir das Heft des Handelns in der Hand bekommen, dann wird sich da was ändern. Und das ermutigt natürlich Menschen, die vielleicht schon immer nicht gut fanden, dass es eine kritische Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus gab.
Von den rechten Angriffen auf Gedenkstätten werden dabei weniger als 10% aufgeklärt, wie die Recherche des Deutschlandfunks zeigt.
Also ich glaube, dass hier ein grundsätzliches Problembewusstsein fehlt,
sagt der linke Bundestagsabgeordnete Jan Korte. Die zugrunde liegenden Daten stammen aus einer bislang unveröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage von ihm. Er kritisiert auch die Art der Datenerhebung. Das BKA registriert Gedenkstätten zwar als eigenes Angriffsziel, unterscheidet aber nicht nach der Art der Gedenkstätte. Gedenkstätten zur NS-Zeit werden demnach in derselben Kategorie geführt wie andere Erinnerungsorte. Korte hält das für falsch.
Das ist eine politische Frage, ob wir in diesen Zeiten, wo wir eine wahnsinnige Rechtsverschiebung haben, dass es dort am politischen Willen fehlt, dort klare Vorfälle zu sortieren, Datensammlungen anzulegen.
Die Recherche des Deutschlandfunks zeigt nicht nur, dass rechte Angriffe auf Gedenkstätten zugenommen haben, sondern auch, dass die Fallzahlen zwischen den Bundesländern stark schwanken. So gibt es, gemessen an der Einwohnerzahl, im Osten die meisten rechten Angriffe auf Gedenkstätten. In Thüringen zum Beispiel kommen auf 1 Million Einwohner 57 Straftaten. Damit ist das Land, in dem am kommenden Sonntag Landtagswahlen stattfinden, trauriger Spitzenreiter.
Nils Schniederjan über eine Recherche des Deutschlandfunks. In der vergangenen Nacht hat Russland die Ukraine wieder massiv aus der Luft angegriffen. Peter Sawicki.
In vielen Regionen des Landes herrschte die gesamte Nacht hindurch Luftalarm. Nach bisherigen Erkenntnissen hat Russland etwa ein Dutzend Drohnen und mehrere Raketen abgefeuert. Ein Großteil davon flog in Richtung der Hauptstadt Kiew. Dort waren im Laufe der Nacht mehrfach Explosionen zu hören, offenbar infolge des Abschusses von Drohnen durch die Flugabwehr. 10 solche Flugkörper sollen über Kiew abgeschossen worden sein, dazu 5 weitere in der Region Dnipropetrovsk. Berichte über Opfer gab es bisher keine. Trümmerteile von Drohnen sollen aber etwa in einigen Stadtteilen Kiews Schäden an Wohnhäusern verursacht haben. Auch in Tscherkasse haben Drohnenfragmente offenbar für Schäden an ziviler Infrastruktur gesorgt. Erst am Montag und Dienstag hatte Russland die Ukraine mit heftigen Luftangriffen, vor allem auf die Energieinfrastruktur, attackiert. Die Ukraine selbst gab an, ihrerseits Öl- und Munitionsdepots in Russland angegriffen zu haben, darunter in der Region Rostow.
Der Sicherheitsberater der US-Regierung ist in China. Ergebnisse der Gespräche schildert Benjamin Eisel.
Jake Sullivan hat sich am Nachmittag in Peking mit Xi Jinping getroffen. Dass Chinas Staats- und Parteichef den US-Sicherheitsberater empfangen hat, ist als Zeichen zu werten, dass Chinas Führung versucht, das angespannte Verhältnis mit den USA zu verbessern. Beide signalisierten, dass sie die Beziehungen stabilisieren wollen. Die Regierung in Washington teilte mit, dass Präsident Joe Biden in den nächsten Wochen mit Xi Jinping telefonieren will. Der nationale Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten war am Dienstag in China eingetroffen. Sullivan hat neben Chinas Außenminister Wang Yi auch einen der Top-Militärs in China getroffen, General Zhang Youxia. Ein Ziel Sullivans, mehr direkte Gesprächskanäle auf Militärebene zwischen den beiden Ländern zu schaffen. So soll unter anderem bei Zwischenfällen schnell kommuniziert werden können, ohne dass es zu einer militärischen Eskalation kommt. Zum Beispiel im südchinesischen Meer, das China fast komplett für sich beansprucht. Zuletzt kam es immer wieder zu Zusammenstößen zwischen Booten der chinesischen und philippinischen Küstenwachen. Die USA haben sich verpflichtet, die Philippinen im Verteidigungsfall militärisch zu unterstützen. Oder rund um Taiwan. Die USA unterstützen die demokratisch regierte Insel mit Waffen. Die kommunistische Führung betrachtet sie als eigenen Landesteil. Weitere Themen von Sullivans Gesprächen in Peking waren der Krieg in der Ukraine und Chinas Unterstützung für Russland und Fentanyl. Die US-Regierung wirft China vor, chemische Substanzen nach Amerika zu liefern, die Drogenkrise in den USA verschlimmern.
Kanada wird für das vergangene Jahr als einer der weltweit größten CO2-Emittenten gezählt, wegen der vielen Waldbrände. Martin Ganselmeier.
Im vergangenen Jahr erlebte Kanada eines der schlimmsten Waldbrandjahre seiner jüngeren Geschichte. Die insgesamt verbrannte Fläche war 7-mal so groß wie der Durchschnitt der vergangenen 40 Jahre. Dadurch wurde in Kanada mehr Kohlendioxid und Kohlenmonoxid ausgestoßen als durch sonstige fossile Quellen. Die federführend von der US-Raumfahrtbehörde NASA betreute Studie hat die Satellitendaten der Rauchfahnen über Kanada ausgewertet. Die Forscher kommen zum Ergebnis, dass durch die Waldbrände in Kanada im vergangenen Jahr in etwa so viel Kohlendioxid ausgestoßen wurde wie in Indien durch fossile Brennstoffe. In der Rangliste der weltweit größten Kohlendioxidemittenten rückte Kanada somit von Platz 11 auf Platz 4 vor. Nur in China, in den USA und in Indien wurde noch mehr Kohlendioxid ausgestoßen. Klimaforscher sind überzeugt, dass der Klimawandel zu mehr und immer länger anhaltenden Waldbränden in Kanada führt. Gleichzeitig erwärmt sich Kanada doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt. Ein Teufelskreis, der Kanada vor große Herausforderungen stellt.
Und über den Handelstag, das Wichtigste von Wirtschaft und Börse, am heutigen Tag berichtet Jan Plate.
Zahlen des US-Chip-Riesen Nvidia und eine zurückgehende Inflation in Deutschland haben dem DAX ein neues Allzeithoch beschert. Der DAX hat bei 18.936 Punkten einen neuen Rekord erreicht und nur knapp darunter geschlossen, mit einem Plus von gut einem halben Prozent bei 18.913 Punkten. Beim auf Hochleistungsspeicherchips für künstliche Intelligenz KI spezialisierten US-Konzern Nvidia weist der Umsatz für das vergangene Quartal auf eine ununterbrochene hohe Nachfrage hin. Das hat Anleger auch bei Aktien aus der deutschen Chipbranche zugreifen lassen. Infineon oder Aixtron haben sich um durchschnittlich gut 2% verteuert. Turbulenzen bei ThyssenKrupp im Streit um die Zukunft der Stahlsparte. Es sind die Spitzen des Aufsichtsrates als auch des Vorstandes der Stahlsparte von ThyssenKrupp zurückgetreten. Stahlarbeiter, die um ihre Jobs bangen, versuchten zwischenzeitlich am frühen Abend eine Pressekonferenz nach einer Aufsichtsratssitzung zu stürmen. Die Aktien von ThyssenKrupp haben gut 1% zugelegt.
Jan Plate berichtete von der Frankfurter Börse und Jan Plate hat es gerade erwähnt, dass bei der Stahlsparte von ThyssenKrupp am späten Nachmittag Berichtenswertes geschehen ist. Drei Vorstände des größten deutschen Stahlherstellers sind zurückgetreten und vier Mitglieder des Aufsichtsrates haben ihren Rücktritt angekündigt. Darunter auch der Chef dieses Aufsichtsrates, das ist Sigmar Gabriel von der SPD. Viele kennen ihn als früheren Wirtschafts- und Außenminister. Nach einer Aufsichtsratssitzung dieser Stahlsparte von ThyssenKrupp, kurz TK in Duisburg, warf Gabriel dem Konzernchef Miguel López und dem Chef des Konzernaufsichtsrates, das ist Siegfried Russwurm, vor, diese hätten eine beispiellose Kampagne betrieben und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sei ihm, also Sigmar Gabriel und zum Beispiel auch dem Aufsichtsratsmitglied Elke Eller, nicht länger möglich.
Nicht zuletzt diese Tatenlosigkeit auf der Ebene der TK AG und die Erfahrung der letzten Wochen machen auch aus Sicht von Frau Dr. Eller und mir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Interesse der ThyssenKrupp Steel Europe AG mit dem Vorstandsvorsitzenden der TK AG und auch dessen Aufsichtsrat nicht mehr möglich.
Hintergrund dieser Auseinandersetzung in dem Unternehmen ist die Frage, wie es sich neu aufstellt, denn die Stahlsparte leidet unter Konjunkturschwäche und Billigimporten. Das Unternehmen beschäftigt in Duisburg rund 13.000 Menschen und Betriebsratschef Ali Güzel von der IG Metall sagte nach den Rücktritten in der Führung:
Es sind tausende Probleme, die wir hier haben, die noch nicht gelöst wurden. Jetzt sind 3 Vorstände und 4 Aufsichtsräte. Die Vorstände waren vor Fach, ja, und die gehen. Jetzt kommen noch mal 50 Probleme dazu.
Bei der IG Metall hieß es weiter, der Konzern stehe vor einem Scherbenhaufen. Bleiben wir noch einen Moment bei einer weiteren Meldung aus der Wirtschaft. Das Statistische Bundesamt nämlich meldet heute, die Inflationsrate in Deutschland sei gesunken auf einen Stand so tief wie zuletzt vor 3,5 Jahren. Immerhin noch 1,9%. Mit den Gründen und Hintergründen Gregor Leschka.
Holger Bahr ist Ökonom bei der DK Bank. Er sieht vor allem die im Vergleich zum Vorjahr gesunkenen Energiepreise als entscheidenden Faktor für diese Entwicklung.
Vor einem Jahr im Sommer sind Ölpreise und mithin Benzinpreise deutlich gestiegen, weil die OPEC das Angebot verknappt hatte.
So Bahrs Analyse heute im Deutschlandfunk. Aufgrund dieser speziellen Vorgeschichte sieht er dementsprechend auch noch keine nachhaltige Normalisierung bei der Inflation, sondern mehr eine Art Sondereffekt am Werk.
Insofern darf man noch nicht zu erleichtert sein.
Auch andere Expertinnen und Experten befürchten, dass der Ausflug unter die 2%-Marke daher nur von kurzer Dauer sein könnte. Dennoch geht der Trend aus Sicht der Verbraucher und Notenbanken grundsätzlich in die richtige Richtung. Im Juli hatte die Teuerungsrate beispielsweise noch bei 2,3% gelegen. Und auch in Bezug auf die Löhne veröffentlichte das Statistische Bundesamt heute erfreuliche Daten. Die Reallöhne wuchsen demnach von April bis Juni um durchschnittlich 3,1% zum Vorjahreszeitraum. Heißt, die Kaufkraft der deutschen Beschäftigten erholt sich weiter. Nur auch hier bremst Holger Bahr von der DK Bank ein wenig die Euphorie.
Reallohnzuwächse in der Zukunft wären sehr schön. Allein wenn sie sehr überbordend wären, würde sich das in der Inflationsrate niederschlagen und würde es Notenbanken schwerer machen. Das gilt es zu berücksichtigen.
Dennoch sieht Bahr angesichts der heute veröffentlichten Inflationsdaten den Spielraum für weitere Zinssenkungen der EZB in den kommenden Wochen und Monaten gegeben. Sinkende Inflation, steigende Reallöhne und mögliche weitere Zinssenkungen. Ob all diese für die Konjunktur prinzipiell guten Nachrichten dabei helfen werden, die aktuell eher schlechte Stimmung in der deutschen Wirtschaft zu beleben, daran gibt es auch angesichts anderer Meldungen aus den letzten Tagen aber wohl noch Zweifel.
Wir hatten ja erwartet, dass angesichts steigender Einkommen auch die Konsumlaune sich belebt, aber die Menschen sparen, machen sich offenbar Sorgen über die Zukunft. All das trägt eben dazu bei, dass wir nicht aus dieser Krise herauskommen.
So beispielsweise der Chef des IFO-Instituts, Clemens Fuest, anlässlich der Veröffentlichung des IFO-Geschäftsklimaindex vor wenigen Tagen. Laut dem Bericht trübt sich die Stimmung bei den deutschen Unternehmen aktuell weiter ein. Bundeskanzler Olaf Scholz jedenfalls verbucht die heute veröffentlichten Daten als Erfolg. Die Leute haben wieder mehr Geld im Portemonnaie, schreibt er heute auf X. Seine Botschaft: Gut so, wir bleiben dran.
Gregor Lischka informierte. Das Poliovirus existiert in verschiedenen Typen. Es muss nicht, aber es kann bei Kindern zu Lähmungen von Muskeln führen. Und befällt dieses Virus auch die Atemmuskulatur, ist das Kind ein Fall für die Intensivstation. In weiten Teilen der Welt wird gegen Polio geimpft und damit ist das Virus dann zumeist kein Thema mehr. Aber in Ländern und Gegenden mit mangelnder Gesundheitsvorsorge kommt es immer wieder zu Fällen von Polioerkrankungen. Das Virus ist zum Beispiel über Körperkontakt ansteckend. Aus dem Gazastreifen wurde vor kurzem ein Poliofall gemeldet und die Krankenversorgung dort ist ja wegen des andauernden Krieges nur noch rudimentär existent. Und nun ist die Sorge vor einer Ausbreitung sehr groß. Israel hat jetzt einer begrenzten Waffenruhe zugestimmt und diese Zeit will die WHO nutzen, um mehr als 600.000 Kinder im Gazastreifen zu impfen. Charlotte Voss.
Es ist ein ambitioniertes Vorhaben und Israel hat seine Unterstützung zugesichert. Ab Sonntag soll im Gazastreifen geimpft werden, immer von 6 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags. In diesem Zeitraum gibt es keine Angriffe, so die Vereinbarung der federführenden Weltgesundheitsorganisation mit Israel. Sicherheit sei sowohl für die Impflinge und deren Familien als auch für die mehr als 2000 Helfer vor Ort wichtig, betonte Rick Peppercorn. Der WHO-Vertreter in Gaza war extra nach New York zu einer Pressekonferenz bei den Vereinten Nationen zugeschaltet.
Here in Gaza, everyone is on board. We've had these discussions with the Israeli authorities, and that's for us mainly COGAT and CLA, and there where we have agreed to what we call humanitarian pauses.
Alle müssten ungehindert zu den medizinischen Einrichtungen kommen, so Peppercorn, wohlgemerkt in einem massiv zerstörten Umfeld, in dem Hygienestandards kaum mehr einzuhalten seien. Dennoch sei er zuversichtlich, meinte Peppercorn weiter, auch dass die Absprachen zu den Feuerpausen eingehalten werden.
We need this humanitarian pauses. There's an agreement on that, so we expect that all parties will stick to that.
Der zunächst auf 9 Tage ausgelegte Plan von WHO und anderen UN-Einrichtungen sieht vor, 640.000 Jungen und Mädchen zu impfen. Die ersten 3 Tage in Zentral, die nächsten 3 in Süd und die letzten 3 Tage in Nordgaza. In 4 Wochen beginnt dann die für den vollen Schutz notwendige 2. Runde. Am Ende soll eine Impfquote von 90% erreicht sein, um die Ausbreitung von Kinderlähmung innerhalb und außerhalb Gazas zu vermeiden.
This is a workable way forward. We have to stop this transmission in Gaza, and we have to avoid the transmission outside Gaza.
Bis jetzt sind mehr als 1,2 Millionen Impfdosen eingetroffen. In den nächsten Tagen kommen weitere. Das Poliovirus war zuerst in 2 Städten im Gazastreifen im Abwasser nachgewiesen worden. Die erste Infektion ist kürzlich bei einem Säugling nachgewiesen worden.
Israel stimmt begrenzten Feuerpausen im Gazastreifen zu, um die Impfung gegen Polio zu ermöglichen. Der Krieg gegen vom israelischen Militär so definierte Terroristen führt diese Armee diesen Krieg nicht allein im Gazastreifen, sondern auch im Westjordanland. Dort nehmen Umfang und Anzahl der Getöteten seit der Nacht zum Mittwoch wieder zu. Das erklärte Ziel der israelischen Armee sind Mitglieder der Hamas. Die Einsätze sind von Brutalität geprägt, berichtet Jan-Christoph Kitzler.
Israels Militäreinsatz im Norden des besetzten Westjordanlandes geht weiter. Die Armee gab heute bekannt, man habe in Tul Karem 5 Männer getötet, die sich in einer Moschee verschanzt haben sollen. Darunter soll auch Mohammed Jabba sein, ein Kommandeur der Al-Quds-Brigaden des bewaffneten Arms der Hamas. Palästinensischen Angaben zufolge wurden seit Beginn des Einsatzes gestern früh insgesamt 15 Menschen getötet. Vor allem in Tul Karem und Jenin gab es den Tag über immer wieder Feuergefechte. Palästinensische Quellen sprechen von mehreren belagerten Vierteln. Dabei handelt es sich um Flüchtlingslager, in denen vertriebene Palästinenser zum Teil seit Jahrzehnten leben. Israels Truppen gehen dort sehr heftig vor, sagt auch Ilan Segev, der frühere Koordinator des israelischen Geheimdienstes Shin Bet für Tul Karem und Jenin, sprach im Israel-Radio. Heutzutage gehen sie sehr massiv in die Flüchtlingslager. Das sieht man am schweren Gerät, das reingebracht wird. Nichts bleibt stehen. Ob es nun Maschinen sind, die Straßen aufreißen oder große Bulldozer, die alles platt machen, was vor ihnen liegt. Man muss eines verstehen. Flüchtlingslager, das ist ein Haufen voller Häuser. Die Häuser stehen teilweise einen halben Meter voneinander entfernt. Ich ziehe es vor, dass ein Haus zerstört wird, bevor ein Soldat verletzt wird. Und das wird heutzutage gemacht. Sie gehen mit schwerem Gerät rein und säubern das Gebiet. Doch mit dem massiven Einsatz wächst auch die Wut bei der palästinensischen Bevölkerung. Segev, der frühere Geheimdienstmann, befürchtet, dass die Terrororganisation Hamas, die Israel am 7. Oktober angegriffen hatte, jetzt, wo die Lage in Gaza für sie schwierig ist, ihre Aktivitäten im Westjordanland ausweiten könnte. Umfragen belegen, dass die Hamas, die eine palästinensische Partei mit bewaffneten Unterorganisationen ist, dort in der Bevölkerung hohe Sympathiewerte genießt. Und mehr Aktivität der Hamas könnte eine neue Welle von Terror bedeuten. So jedenfalls muss man Abdelrahman Shadid verstehen, einen hohen Hamas-Vertreter, der im Al-Aqsa TV sagte: Wir sagen den Besatzern, dass es mehr Widerstand in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten geben wird. Der Widerstand wächst und wird nicht schwächer. Und die Besatzung wird mehr Schläge durch die Männer von Mohammed Deif im Gazastreifen und die Qassam- und Al-Quds-Brigaden erleben. Und durch all unsere Söhne und die Jungen, die daran glauben, dass Widerstand der einzige Weg ist, um palästinensische Rechte wiederherzustellen. Während Israel angibt, mit seiner Militäroperation palästinensischen Terror zu bekämpfen, haben offenbar Operationen wie diese das Potenzial, neuen Terror hervorzubringen. Mustafa Barghouti, ein palästinensischer Politiker und Menschenrechtsaktivist, sieht im Interview mit dem Fernsehsender CNN einerseits die Tendenz, die Bedrohung größer zu machen, als sie ist. Andererseits sieht er nur eine Lösung.
There is an intentional Israeli effort to exaggerate.
Es gibt israelische Bemühungen, die Stärke und Fähigkeiten einiger Palästinenser, die in diesen Lagern kämpfen, größer zu machen, als sie sind. Ja, es gibt eine kleine Gruppe junger Männer, die Waffen tragen, aber das ist nichts im Vergleich zur Macht der israelischen Armee. Und sie müssen all diese Operationen und die ethnischen Säuberungen nicht durchführen. Der einzige Weg für Israel, da rauszukommen, ist, die Besatzung zu beenden. Und Länder wie die USA und europäische Länder sind verantwortlich dafür, Druck auf Israel auszuüben, damit die Besatzung endet.
To stop the occupation.
Danach sieht es allerdings nicht aus.
In Paris laufen die Paralympischen Spiele. Mehr als 140 Athletinnen und Athleten treten für Deutschland an. Und die hatten heute Besucher, die sich als Motivationshilfen verstehen. Bundespräsident Steinmeier besuchte das Deutsche Haus in Paris und Jürgen Klopp, der Ex-Trainer des FC Liverpool, auch der feuerte die Athleten an. Den ersten Wettkampftag fasst Burkhard Hupe zusammen.
Für eine Siegerehrung hat es am ersten Wettkampftag dieser Paralympics noch nicht gereicht. Dafür gab es aber gleich zwei Krimis im Tischtennis. Und beide mündeten aus deutscher Sicht in einem Happy End. In der Doppelkonkurrenz haben Juliane Wolf und Stefanie Grebe überraschend das Finale erreicht. Sie benötigten gegen das favorisierte Doppel aus Norwegen 5 Sätze und natürlich Nervenstärke.
Es ist unbeschreiblich. Es war so ein enges Match und so starke Gegner. Und wir sind einfach überglücklich, dass wir es gewonnen haben.
Während sich Juliane Wolf noch über ihren Überraschungserfolg freut und natürlich auf das Finale gegen China, mussten Valentin Baus und Thomas Schmidberger nach einer sportlichen Achterbahnfahrt gegen eine chinesische Auswahl erst einmal zur Ruhe kommen. Mit 0-2 Sätzen lagen Baus und Schmidberger bereits zurück, ehe im 3. Satz die Wende gelang und im 5. nach einigen unglaublich spannenden Ballwechseln der Einzug ins Halbfinale perfekt gemacht wurde.
Also ich sage jetzt mal, gerade so, wenn es ums Thema Körnersparen geht oder so, man merkt es, glaube ich, gerade ein bisschen außer Atem, aber ich glaube, wir sind jetzt definitiv im Wettkampf angekommen.
Knapp dran an der Medaille, aber am Ende eben auch knapp vorbei an einer Medaille, fuhren Maike Hausberger und Pierre Senska in der Bahnradentscheidung über 3000 Meter Verfolgung. Beide wurden 4. und beide haderten natürlich mit der Platzierung.
Ja, ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin nicht enttäuscht, dann wäre das schon gelogen. Also natürlich schwingt da ein bisschen Enttäuschung mit.
Aber wir haben gesagt, wir gehen all in, haben wir gemacht, hat nicht funktioniert. Da sind hinten raus ein bisschen die Kräfte ausgegangen. Es war jetzt ein Risiko, was wir eingehen wollten, aber einfach so geschlagen 4. sein wollten wir da auch nicht.
Auch die deutschen Rollstuhlbasketballer mussten in ihrem ersten Vorrundenspiel feststellen, dass Theorie und Praxis manchmal ziemlich weit auseinanderliegen, wenn es darauf ankommt. In der Theorie will die Mannschaft von Bundestrainer Michael Engel das kampf- und konditionsstärkste Team bei diesen Paralympics stellen. In der Praxis gab es zum Auftakt eine deutliche Niederlage gegen Großbritannien, verursacht durch einen Leistungsabfall im letzten Viertel.
Und dann haben die Briten einfach eiskalt alle unsere Fehler ausgekontert. Wir haben zu viele Punkte Inside zugelassen, zu viele eigene Ballverluste. Und daran muss man ansetzen. Darf man gegen so eine Mannschaft nicht machen. Kampfeinsatz hat geschimpft. Und wie gesagt, es bedeutet eigentlich nicht viel. In 2 Tagen geht es weiter gegen die Franzosen.
Und noch eine weitere deutsche Mannschaft, die mit viel Enthusiasmus nach Paris gereist ist, bekam im ersten Gruppenspiel die Grenzen aufgezeigt. Die Rollstuhl-Rugby-Spieler unterlagen gegen Japan ebenfalls ziemlich deutlich.
Burkhard Hupe war das von den Paralympics in Paris. Und jetzt haben wir noch die Presseschau für Sie, zusammengestellt heute von Tobias Zien und jetzt präsentiert von Jan Kämmerer.
Als Reaktion auf den mutmaßlich islamistischen Anschlag von Solingen hat sich die Bundesregierung auf ein Sicherheitspaket verständigt. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung: Sogar die Grünen schlagen ungewohnte Töne an, indem sie eine Zeitenwende in der Innenpolitik sowie ein neues Sicherheitsversprechen fordern. Aber es ist alles andere als sicher, dass der Ernst der Lage wirklich erkannt wurde und dass sich Wesentliches ändern wird. Vom Schutz der deutschen Grenzen ist so gut wie gar nicht die Rede. Dabei liegt genau hier die größte Herausforderung. Der Kölner Stadtanzeiger bemerkt: Es ist unverantwortlich, den Eindruck zu erwecken, eine bessere Migrationspolitik könnte Taten wie in Solingen oder in Mannheim verhindern. Nach den Morden durch einen Syrer und einen Afghanen braucht es wirksame Schritte gegen islamistische Radikalisierung und dschihadistischen Terror. Der Münchner Merkur hält fest: Dafür, dass sich nach Meinung von SPD-Chefin Saskia Esken aus den Messermorden von Solingen angeblich nicht viel lernen lässt, zeigt die Lernkurve der Ampel 2 Tage nach dem Märzpapier und 3 Tage vor den Ostwahlen jetzt doch steil nach oben. Zum Beispiel sollen Dublin-Flüchtlingen, also Migranten, die über ein anderes EU-Land einreisten und dort registriert wurden, alle Geldleistungen gestrichen werden. Plötzlich geht, was jahrelang nicht ging. Die Ludwigsburger Kreiszeitung meint: Es tut sich in der Sicherheits- und Migrationspolitik endlich etwas. Plötzlich sind Verschärfungen möglich, gegen die sich teils die Grünen, teils die Liberalen lange gesträubt haben. Ein Anfang ist gemacht, weitere Schritte müssen folgen. Pragmatismus ist nötig, kein Überbietungswettbewerb um die markigsten Forderungen. Das, was da beschlossen wurde, umfasst ein Bündel von Einzelmaßnahmen, die geeignet sind, nur ein wenig Druck aus dem Kessel zu nehmen, heißt es dagegen in der Volksstimme aus Magdeburg. Der große Wurf ist es nicht. Es grummelt bereits vernehmlich, besonders in den Ländern. Das größte Manko des Regierungsvorstoßes ist es, dass er fast ausschließlich auf das Inland zugeschnitten ist. Nach wie vor kann jeder nach Deutschland gelangen und hier bleiben. Das Wort Asyl an der Grenze ist dafür ausreichend. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg wirft ein: Was fehlt, ist eine schnellere und leichter zugängliche Integration. Wenn junge Männer in Sammelunterkünften zum Nichtstun verdonnert werden und monatelang auf ihren Sprachkurs warten, dann driften sie nun mal leichter in eine Parallelwelt ab, in der Hassprediger das Sagen haben.
Dankeschön, Jan Kämmerer. Wie die neue Rechte die Erinnerungskultur in Deutschland angreift, das haben wir berichtet in dieser Sendung. Reaktionen auf diese Recherche von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur hören Sie gleich im Anschluss im Magazin Fazit. Das war das Journal vor Mitternacht. Mein Name ist Thilko Gries. Ich sage Ihnen danke fürs Zuhören, wünsche eine gute Nacht und sage bis bald.